Ich predige, wie es bei mir häufiger üblich ist, über den Text, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Ich glaube, der Psalm war auch der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Also der heutige Sonntag hat mit Lob und Dank auf jeden Fall zu tun. Das wird sich auch in dem Text widerspiegeln. Der Text stammt aus, also ist überschrieben, das ganze Buch, der erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Lese ich heute vor, weil es nachher nochmal eine Rolle spielt. Und ich lese daraus aus dem Kapitel 1 die Verse 2 bis 10. Also wer mitlesen will. 1. Thessalonicher 1, 2 bis 10. Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Während Paulus den Brief schreibt, geht ihm wahrscheinlich nochmal durch den Kopf, was er so bisher mit den Leuten aus Thessalonich erlebt hat. Vielleicht die ersten 3 Wochen, die es damals gab in Thessalonich. Wie kam er dorthin? Wer die richtige Bibel hat, der kann sie dann mal aufschlagen gelegentlich, vielleicht auch heute Nachmittag oder nächste Woche mal. Die durchgezogene rote Linie ist es. Er kam noch zweimal dahin, das ist die gestrichelte, noch ein zweites Mal dorthin, das ist die gestrichelte rote Linie. Es war die zweite Stadt in Europa, die er erreicht hat. Also Herr Paulus hat sich irgendwann mal einen Traum gehabt, dass einer gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Der hatte eine mazedonische Tracht an und er kam von der, was die heutige Türkei ist, kam dann rüber nach, was heute der mazedonische Teil von Griechenland ist. Und dort liegt eine Stadt, die heißt Philippi und die andere heißt heute Thessaloniki und da kam er hin. Das war sozusagen die zweite Stadt in Europa, die er erreicht hat. Und er hat es gemacht wie immer dort. Er ging in die Synagoge, das hat er 3 Wochen lang gemacht. Und während dieser 3 Wochen gab es dann schon Probleme. Also es kam zu einer Gemeindespaltung dieser jüdischen Gemeinde damals. War auch nicht selten, wenn Paulus aufgetreten ist. Es war so, dass es mehr traditionelle Juden gab, die das nicht so gut fanden, was Paulus gesagt hat. Und es gab mehr Leute, die so irgendwie im Umfeld waren. Also da ist die Rede von Griechen. Das waren wohl nicht ursprünglich Juden, aber die waren in der griechischen, in der jüdischen Gemeinde dabei. Und die haben sich dann mehr so mit Paulus, sind mehr mit Paulus gegangen. Und es war wohl so, das lässt sich aus dem Text, es steht jetzt nichts explizit da, aber lässt sich aus dem Text rauslesen, dass die dann wohl auch in, sagen wir mal, eigene Versammlungen gemacht haben. Das ist dann eskaliert. Die ursprüngliche Gemeinde hat sozusagen, heute würde man sagen, einen Schlägertrupp organisiert. der mal ordentlich aufgemischt hat in der Stadt, also Leute organisiert hat, die dann gegen die neu gegründete Gemeinde vorgegangen sind. Da steht dran, ein paar Männer, die zu allem fähig waren, Bildzeitung Chargot wäre wahrscheinlich Schlägertrupp heute. Und daraufhin wurde ein gewisser Jason verhaftet, also das ist der Vorgänger von allen, die in Cowboy-Filmen Jason heißen. Dieser Jason, der war Gastgeber von Paulus, ist dann gegen eine Kaution wieder frei gekommen. Also in der Situation fällt auch noch ein klassischer Satz. Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Also das war die Perspektive, die man sozusagen versucht hat, den Leuten in Thessalonik damals zu vermitteln, dass die Leute, die überhaupt in der ganzen Welt Unruhe stiften, also die paar Christen, die es damals gab, dass die jetzt auch in unsere Stadt gekommen sind und natürlich da auch Unruhe stiften. Also das war die Sicht auf die Christen, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften. Finde ich auch einen interessanten Satz. So wurden die Christen von den Gegnern gesehen und Paulus musste dann Hals über Kopf nach 3 Wochen die Stadt verlassen, weil das Ganze halt eskaliert war, die Situation. Und in dem Brief spielt es auch später nochmal eine Rolle. Paulus war schon sehr besorgt um diese Gemeinde, ist auch klar. Die Anfangsvoraussetzungen waren rein menschlich gesehen schlecht. Es gab Widerstand, Paulus ist aus der Gemeinde rausgeflogen, es gab Gerichtsverhandlungen gegen Leute wie den Jason. Und die Sorge, die Paulus hatte um die Gemeinde, schon haben sie das durchgehalten, trotz der Widerstände. Und dann kann man schon verstehen, wie er es sozusagen zu einer, ich finde schon ein bisschen überschwänglich, zum überschwänglichen Dank kommt. Man hatte das Gefühl, was er da ausdrückt in dem Dank, da fällt ihm schon auch ein Stein vom Herzen. Und der Stein ist das, die Gemeinde hat durchgehalten. Trotz aller Widerstände hat sie durchgehalten. Die schlechten Startvoraussetzungen, die waren da, aber es ist aus den schlechten Voraussetzungen was passiert. Sie sind gereift. Bewährter Glaube, wie die gute Nachricht schreibt, aufopfernde Liebe, unerschütterliche Hoffnung, das sind schon mächtige Attribute für eine Gemeinde. Paulus ist erleichtert, ich denke, das kommt in dem Dank durch. Er ist begeistert. Vielleicht ist auch ein bisschen Staunen drin, dass das so gegangen ist. Auf jeden Fall Dank an Gott. Und Paulus drückt damit auch aus, mein Dank geht in erster Linie an Gott, es ist nicht was ich gemacht habe. Er ist sich schon bewusst, da hat Paulus sein Selbstbewusstsein ist gesund genug, dass er sich schon bewusst ist, dass er einen Anteil dran hat. Aber er ist auch bewusst, dass es nicht in seiner Hand gelegen hat. Gott hat die Gemeinde reifen lassen. Und deshalb dankt Paulus ihm. Und was auch noch durchkommt, wahrscheinlich war das irgendwie eine regelmäßige Übung, die Paulus betrieben hat, für die Gemeinde zu danken. Ich stelle heute einen Haufen Fragen, also meine Predigten sind immer von der Sorte, dass sie nicht nur Lösungen anbieten, sondern auch ein paar Fragen aufwerfen, damit ihr auch nächste Woche noch was zu tun habt. Die erste Frage ist, was tun wir eigentlich, wenn wir an Gemeinde denken? Wenn wir vielleicht sogar im Gebet an Gemeinde denken, Dank? Oder fallen uns gleich die Situationen ein, für die wir jetzt dringend beten müssen, die jetzt gelöst werden müssen, wo wir nicht mit einverstanden sind, sprechen wir Probleme durch. Von Paulus kann man lernen, erstmal dankbar sein für das, was da ist, was gereift ist, was gewachsen ist, für das, was an bewährtem Glauben, an aufopfernder Liebe und an unerschütterlicher Hoffnung da ist. War mein erster Gedanke zum Thema Danken. Der zweite Gedanke habe ich überschrieben mit mein Haus, mein Auto, mein Glaube. Ich komme aus einem pietistischen Hintergrund. Wer mich sprachlich ein bisschen analysieren kann, der weiß sogar, dass ich aus einem schwäbisch-pietistischen Hintergrund komme. Was normalerweise irgendwie als die verschärfte Variante des Pietismus angesehen wird. Was es dann auch immer heißt. Pietismus hat ein paar Dinge, glaube ich, sehr richtig erkannt. Dass es um einen persönlichen Glauben geht, um eine persönliche Bekehrung. Und das ist gut so, und dazu stehe ich auch. Ich habe neulich von Jim Wallace einen Artikel gelesen, da hat er gesagt, I go with it all the 50 cent. Ja, sage ich auch, da gehe ich mit. Das ist richtig. Und ich denke auch, es ist gut, dass in unserer Gemeinde Menschen, die Jesus nachfolgen, sagen, ich will das persönlich für mich nehmen und sich Ende September taufen lassen. Sagen, ich will das auch persönlich für mich, für meinen Glauben und Zeichen setzen. Der Text deutet allerdings noch was anderes an. Es gibt mehr als meinen Glauben, meine Taufe, meine Rettung. Jetzt kommt, was weiß ich, Deutsch in mir durch. Wenn man den Text liest, kommt kein einziges Mal ich, mein vor, sondern der Text redet immer interessanterweise von wir, unser, euer. Komplett durch. Komplett in der Mehrzahl. Der Text redet komplett durchgehend in der Mehrzahl. Es wird die Gemeinde als Ganzes angesprochen. Also nicht etwa der Glaube des Einzelnen, sondern der Glaube der kompletten Gemeinde. Um den geht's da. Es geht um die Gemeinde als Ganzes. Ich sag's mal in einer Sprache, die früher in Teilen Deutschlands üblich war. Es geht um die Gemeinde als Kollektiv sozusagen. Euer Glaube, eure Liebe, eure Hoffnung, ihr habt euch von den Götzen abgewandt, immer in der Mehrzahl. Und dann ist mir noch aufgefallen, im Grunde haben wir Glück, dass die Überschriften in der Bibel nicht inspiriert sind, weil die Überschrift ist falsch. Der erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, das ist falsch. Es ist nicht der Brief des Apostel Paulus. Es ist der Brief, wenn man den ersten Vers auch noch liest. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief. Eben nicht der Brief des Paulus, es ist der Brief von einem Team an eine ganze Gemeinde. Es ist nicht der Brief des Paulus an den Gemeindevorsteher in Thessalonich, es ist der Brief eines Teams um Paulus an eine komplette Gemeinde. Ich schließe mal daraus, und das kann man auch aus anderen Stellen schließen, weil ich das, den Gedanken mal gehabt habe, habe ich mir auch andere Sachen anguckt. Es gibt mehr als nur meinen Glauben, meine Bekehrung, meine Taufe. Für Gott ist die Gemeinde als Ganzes eine Größe. Das ist nicht nur eine Art Zugabe, wo man jetzt halt als Christ, sagen wir mal, auch hingehen sollte. Wenn es dann nicht so klappt, geht man halt alle 4 Wochen dann mal zum Gottesdienst. Aber es ist eine feste Größe bei Gott. Nicht nur mein Glaube, meine Taufe, meine Bekehrung. Die Gemeinde als Ganzes, anscheinend auch der Glaube der Gemeinde als Ganzes, ist etwas, was bei Gott eine feste Größe ist. Im Grunde repräsentiert eine ganze Gemeinde Jesus und nicht nur wir als Einzelner. Das hat im Übrigen Tradition bei Gott. Wenn man sich mal das ganze Alte Testament anguckt, dann geht es da auch immer um sein Volk. Also ich habe in letzter Zeit Jeremia gelesen und erst fängt man an und sagt, was hat der Jeremia jetzt mit mir zu tun? Und versucht dann irgendwie Strukturen zu finden, sozusagen der Jeremia als Glaubensvorbild für mich ist erstmal eine Überforderung, weil der Mann war Prophet, hat eine ganz andere Aufgabe wie ich mit meinem Leben. Bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, es geht vielleicht gar nicht so sehr um den Jeremia und um mich, sondern bei dem Jeremia ging es vor allem darum, was Jeremia seinem Volk gesagt hat und wohin Gott mit seinem ganzen Volk wollte. Und was Gott seinem Volk zu sagen hatte. Also es geht vielleicht viel mehr um das Volk, was Gott repräsentiert, als um den Jeremia, der da wichtig wäre. Vielleicht ist es, ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo Individualismus hochgehalten wird. Ich möchte das gar nicht mies predigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns um den Einzelnen kümmern, dass wir uns auch klar werden, was unsere Bedürfnisse sind als Einzelner. Das möchte ich gar nicht mies machen. Darum geht es mir jetzt nicht. Das hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, wir als Christen stehen auch in der Gefahr, sozusagen diesen Individualismus auf unseren Glauben zu beziehen und zu sagen, es geht vor allem erstmal um meinen Glauben, meine Taufe, meine Bekehrung. Nein, es geht im christlichen Glauben um mehr. Es geht um eine komplette Gemeinde, um Gottes Volk heute. Gott sieht uns nicht nur als Einzelne, sondern als ganze Gemeinde. So ist es übrigens auch in Oberramstadt. Es wird durchaus nicht nur Markus Greiner gesehen, sondern die Leute, nicht nur Gott sieht uns so, sondern auch die Leute in Oberramstadt, die sehen durchaus die Baptisten als Gemeinde. Ich komme mal wieder zu ein paar Fragen. Was repräsentieren wir als Gemeinde? Was wollen wir vielleicht auch als Gemeinde repräsentieren? Ich schließe noch einen Gedanken an. Paulus hat immer im Team gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer von ihm ein bisschen ein anderes Bild. Man hat ja immer so Das Bild der Paulus hat was erkannt, was richtig ist. Also ich bin der Mann, der die Welt außerhalb Israels missionieren muss. Und dann geht er los. Und der Mann weiß, was zu tun ist. Und wenn er ein Pferd gehabt hätte, dann wäre er mit dem Pferd in die kleinasiatische Wüste reingeritten oder in die Steppe, die es da vielleicht damals schon gab. Das ist ein Marlboro-Man, das ist nicht Paulus. Paulus war, was man heute wahrscheinlich ein Teamworker im besten Sinne nennt. Das Wir ist kein Zufall. Ich habe ja vorher schon die Stelle erwähnt, wo es darum ging, ob sie nach Europa gehen oder nicht. Und dass Paulus diesen Traum hatte. Und es ist interessant, was nach diesem Traum passiert. Es ist nicht so, dass Paulus sagt, Leute, ich habe einen Traum heute Nacht gehabt und wir ziehen jetzt los nach Europa. Da bin ich mir 100% sicher. Sondern was passiert ist, der Text wechselt anschließend direkt in der Apostelgeschichte auch wieder in die Wir-Form. Da redet er plötzlich davon, wir waren uns einig. Also es ist wohl relativ schnell gegangen, dass Paulus seinen Traum den paar Leuten, die um ihn rum waren, erzählt hat und dass die sich dann aber auch tatsächlich einig waren und alle gesagt haben, ja, das ist es, Paulus. Wir glauben, dass der Traum uns genau das zu sagen hat. Davor wollten sie da auch schon hin, da ging es aus irgendwelchen Gründen nicht. Es war an diesem Punkt, waren sie sich plötzlich interessanterweise alle einig. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir alle der Meinung sind, dass wir jetzt nach Philippi übersetzen müssten. Also nicht ich, Paulus, war mir sicher, sondern sie als Team waren sich einig. Ich versuche den Gedanken nochmal ein bisschen weiter zu spinnen für eine Gemeinde. Paulus hatte eine Idee, einen Auftrag, Menschen zu Christus zu bringen in der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht gefunden, ob er einen Schluss gefasst hat, dass er das nicht allein tut, aber es war Konzept bei ihm. Das lässt sich klar sehen, es war eine Methode bei ihm, dies nicht allein zu tun. Ich glaube, es wäre manchmal auch leichter gewesen für ihn, das wirklich allein zu tun. Auch im heutigen Sinne, wo man sagt, Effizienz ist alles und effektiv sein ist alles, wäre es vielleicht sogar einfacher gewesen, weil allein entscheidet sich's immer besser, wie wenn man mehr ist. Paulus hat sich zur Methode gemacht, auch mit seinem ganzen Auftrag, den er hatte, das nicht allein zu tun, das immer in einem Team zu tun und sich auch mit den Leuten offensichtlich so abzustimmen, dass sie einig waren. Jetzt kann man euch sagen, na, vielleicht hat er die immer alle niedergeredet. Ich glaube das nicht. Das war tatsächlich ein echtes Team. Klar hatte der Paulus eine Sonderrolle. Aber ich meine auch, wenn einer gesagt hätte, Paulus, ich bin mir nicht sicher, dass sie eventuell dann nochmal drüber geredet hätten. Dass das nicht so war, dass Paulus einfach vorausgegangen ist und gesagt hat, kommt, was ich sage ist richtig, folgt mir einfach. Das war nicht der leichteste Weg, das lässt sich auch sehen. Das hat Diskussionen zur Folge gehabt, Auseinandersetzungen zur Folge gehabt, bis hin zu Trennungen. Und ich glaube, dass das alles gewollt ist. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde, dass nicht die Gemeinde, die gut ist, in deren Teams und in deren Gemeinde es keine Auseinandersetzung ist oder wo man sich uneinig ist, sondern die spannende Frage ist, was anschließend passiert, wie wir damit umgehen, wenn wir uneinig sind, sozusagen, dass wir sagen, wir haben einen gemeinsamen Auftrag und jetzt gucken wir mal, wie wir das klären, dass wir uns da uneinig sind. Also ihr seht schon, meine Vision ist, dass eine Gemeinde was ist, was aus Teams besteht, die ganz verschiedene Aufgaben haben. Ich komme zum weiteren Set von Fragen. Das stellt jeden von uns vor die Frage, was ist meine Aufgabe in dieser Gemeinde? Es ist nicht in dem Sinne gemeint, dass die Gemeinde jetzt schreit, nicht falsch verstehen wir jetzt, wir brauchen noch 5 Leute für Kinderbetreuung und ich stehe da und habe keinerlei Bezug zu Kindern und kann da auch nicht helfen. Es geht darum, da werde ich jetzt nochmal auch vielleicht individualistisch, ja, was ist meine Aufgabe innerhalb der Gemeinde? Und das kann was ganz anderes sein, als was in der Gemeinde schon läuft. Oder was ist überhaupt meine Aufgabe als Christ? Das kann vielleicht sogar was außerhalb sein, außerhalb dieser Gemeinde. Aber wo sind die Leute, die 3, 4, 20 Leute innerhalb dieser Gemeinde, mit denen zusammen ich glaube, dass ich diese Aufgabe angehen kann oder die ich brauche für diese Aufgabe? Also da auch nicht zu klein denken, nur in dem, was jetzt die Gemeinde gerade glaubt zu brauchen, sondern so wie Paulus. Wo denke ich, dass meine Aufgabe ist und wo brauche ich ein paar Leute in dieser Gemeinde? Oder, naja, andersrum, ich bin da auch manchmal nicht so mutig, mir ist es auch eher so, Wo sind die fünf Leute oder die drei Leute oder der eine, mit dem zusammen ich, den ich mich anschließe, der eine Idee hat, wo ich sage, das ist aber meine Idee auch schon gewesen, wo ich mich anschließe. Und dann hat man ein Team und ich glaube, das Spannende in dem Team ist dann auch wieder, dass es viel Freude macht und manchmal auch zu Auseinandersetzungen führt. Und das Spannende ist, wie, wenn wir Auseinandersetzungen haben oder wenn wir uns uneinig sind in dem Team, wie schaffen wir es, uns einig zu werden? Oder ich kann es auch fromm sagen, wie führt uns der Heilige Geist zu einer Einheit? Das ist nämlich, also bei, in der, immer wenn es da Auseinandersetzungen gab, dann kamen die schon zu einer Einigung. Das war manchmal auch nicht schnell. Also ich bin auch, das ist auch irgendwas, was aus der Industrie kommt, glaube ich, oder was irgendwie in meiner Firma, da muss es immer schnell gehen. Also so wie man am baden-württembergischen Ministerpräsidenten nachgesagt hat, es wird so gemacht oder anders, aber Hauptsache sofort. Das ist es nicht. Manchmal geht es schnell, wie die da, also nach Philippi übergesetzt sind. Manchmal braucht es auch Zeit, bis man eine Einigung hat. Mein Traum ist, dass uns das in Teams und in der ganzen Gemeinde, ich sage mal, dass uns das passiert. Also, dass alle Ideen in den Raum geworfen sind und dass sich plötzlich rauskristallisiert, das ist es, das ist es. Da wollen wir alle gemeinsam drauf zu. Eine Frage in unserer Gemeinde ist sicher, wie geht's weiter mit Räumen? Wie geht's weiter mit einem Gebäude oder das eigentlich, wo wir das Gefühl haben, es ist ein bisschen zu klein geworden, oder vielleicht soll ich sagen, wo manche von uns das Gefühl haben, es ist ein bisschen klein geworden, an ein paar Stellen müsste das größer sein, wo viele Ideen im Raum sind, aber bisher eigentlich nicht klar ist, wie es weitergeht. Für mich wäre ein Traum sozusagen, wenn das auch so ginge, dass wir irgendwann mal sagen, jetzt gehen wir alle gemeinsam in eine Richtung, weil uns das klar geworden ist, man könnte auch fromm sagen, weil uns der Heilige Geist in eine Richtung geführt hat. Das wünsche ich uns nicht nur in der Frage. Amen.